Podcast Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen, Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 33. Schnapszahl, aber an diesem Stammtisch wollen wir keinen Schnaps trinken. Da wollen wir Giesing-like, Löwen-like mit einem kühlen, hopfenhaltigen Kaltgetränk anstoßen. Und das machen wir heute in der leider Männerrunde. Alex und ich wieder mal solo unterwegs. Und liebe Grüße an Anja, die heute schon wieder ausgebremst wird durch ihren Zweitlieblingssport, hoffentlich. Ja. Aber die Mannschaftskapitänin
Dienstag ist echt ein komischer Tag, ein blöder Tag. Und man sollte das Anjas Trainer auch mal sagen. An einem Dienstag macht man kein Volleyballtraining.
Nee, geht gar nicht. Und vor allem jagt man die Arme dann auch nicht quer durch die Stadt, dass sie es nicht rechtzeitig schafft hier an unseren Stammtisch. An Dienstagen tut sich einfach Historisches. Da passiert Historisches. Ich bin immer noch total... Wow, genau so habe ich mich vor einer Woche gefühlt.
Das war der Brustlöser. Soundeffekt genau. Zum Brustlöser.
Absolut. Prost Stammtischgemeinde. Prost, Alex.
Prost.
Alex, wie geht's dir so eine Woche nach unserem, ich glaube für uns beide, immens aufregenden, berührenden und mitnehmenden Erlebnis, das man in Folge 32 nochmal nachhören kann?
Also ich muss sagen, mich hat dieses Erlebnis durch die ganze Woche getragen. Und es ist auch immer noch so, also ein bisschen euphorisch bin ich immer noch. Das habe ich selten nach Löwenspielen oder nach Löwensiegen auch. Man weiß ja als Löwenfan, also nach einem Sieg kommt oft auch mal relativ schnell wieder ein Rückschlag. Aber das war schon ein Erlebnis, das einen lange getragen hat. Und als Löwenfan in der letzten Woche hat man es ja doppelt schön gehabt. Ich habe sehr viele Kollegen, die Bayern-Fans sind. War nicht die schlechteste Woche für mich. Bei dir wahrscheinlich ähnlich, oder?
Du, total. Glücklicherweise war es ja bei mir so, dass am Mittwoch darauf, also einen Tag später, ging es für mich in den Kurzurlaub in den Chiemgau und der war auch definitiv notwendig, nachdem es da ja stimmlich und emotional ziemlich rund gegangen ist und deswegen war ich da sehr, sehr froh und dieser Urlaub erstmal 2-3 Tage Wellness und dann ab auf eine Hütte mit Freunden und wir sind seit gestern erst wieder da, also wir haben ja heute Dienstagabend und seit Montag sind wir wieder in München. Ich habe das gebraucht.
Aber ich war am Wochenende auch beim Wellnessen tatsächlich. Wir haben, also nicht mit dir, aber wir haben beide parallel gewellnest sozusagen. Ich habe mir eine Stimmbandmassage verpassen lassen. Das war schon, also ich muss mich echt nochmal entschuldigen, das war schon grenzwertig, was ich da abgeliefert habe.
Wieso denn? Ganz ehrlich, dafür war es authentisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte Danke an die Bergfestgemeinde sagen, denn was wir für Feedback bekommen haben, Wahnsinn, wir haben uns ja teilweise erstmal so ein bisschen geschämt dafür, was wir da rumgrakeelt und gekrächzt haben und dass wir einfach auch nicht wirkliche gerade Sätze formuliert haben teilweise, sondern einfach nur den Emotionen haben freien Lauf gelassen. Das hat uns keiner übel genommen, Gott sei Dank.
Ja, im Gegenteil. Also selten so viel Feedback oder noch nie so viel Feedback auf eine Folge bekommen. Es war schon, man hat einfach gemerkt, dass dieses Spiel viele Löwenfans bewegt hat. Und an dieser Stelle nochmal Entschuldigung an Anja, wir haben sie ja angerufen während der Aufnahme und sie dann wirklich, abgewürgt, kann man sagen. Sie war dann plötzlich weg. Wir haben sie angerufen, hallo Anja, so wie geht's dir? Und dann war sie weg. Ja. Weil dann deine Freunde dazwischen gegrätscht sind, im wahrsten Sinne des Wortes und dann,
ich muss dazu sagen, sie hat dann selbst aufgegeben, weil sie gesagt hat, ganz ehrlich, ich kann gerade nicht. Und dann ging es aber danach auch irgendwie nicht mehr, weil Anja war dann natürlich auch noch unterwegs und war im Training und hat sich natürlich das Löwenspiel auch noch angeguckt und in Giesing war ja sowieso die Hölle los. Ich sage nur Feuerwerk in der Tegernseer Landstraße.
Oh ja.
Ja, aber ja, du hast gesagt, das Gefühl hat sich dann übers Wochenende getragen. Mich auch tatsächlich. Das Wetter hat ja auch mitgespielt. Blau-Weiß in in Bayern. Ja, also da war das Wetter ja größtenteils ziemlich grandios. Auch wenn ich gehört habe, dass es an der einen oder anderen Stelle so ein graues Nebelsüppchen gegeben hat. Unter anderem wahrscheinlich ein paar Tage an der Säbener Straße. Da hat es eine richtige Suppe gegeben, die da ausgelöffelt werden musste. Und aber ansonsten, dann war natürlich, haben wir gedacht, oder ich glaube, wir waren beide auch so ein bisschen angespannt, so von wegen, oh mein Gott. Jetzt kommt Freiburg 2. Normalerweise sind Vereine eine
große Fallhöhe auf jeden
Fall prädestiniert dafür, wenn sie einen großen Sieg erringen, dass das nächste Spiel, egal wo es und wie es stattfindet, zum Stolperstein wird. Und den Gedanken hatte ich, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Wir wurden eines Besseren belehrt. Wir haben zugegebenermaßen, wir beide haben das Spiel im Real Life nochmal angeguckt, weil wir ja, wie gesagt, unterwegs waren. Und ich hoffe, die Bergfestgemeinde versteht das, aber auch die Partnerinnen brauchen mal die Zeit mit uns und die dürfen auch mal in die Startformation rücken an einem Samstag. Aber natürlich war der Toralarm an.
Ich habe es geschafft, mich komplett abzunabeln von der Außenwelt.
Oha.
Ich bin heimgekommen abends und habe dann, ohne zu wissen, wie es ausgegangen ist, Magenta Sport angeschaltet. Aha. Und habe dann quasi dieses Live-Gefühl ein paar Stunden später gehabt. Und ich, ganz ehrlich, ich habe beim 2:0 gesagt, ich glaube, das ist heute 6:0 ausgegangen. Wirklich, du kannst meine Freundin fragen. Ja, und am Ende
das tue ich auch.
Ich kenn doch meine Pappenheimer.
Ja, aber also bei mir war der Toralarm an, beim Spaziergang rund um den Chiemsee und bei jedem Mal, also ist das Grinsen natürlich breiter geworden, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, da habe ich das 1:0 gesehen und dachte mir so, okay. Beim nächsten dachte ich mir, ja klar, jetzt ist der Ausgleich gefallen. Nein, und dann ist mit jedem Summen natürlich das Grinsen größer geworden und ja, mir fehlen auch so ein bisschen die Worte. Also gibt es ein schöneres Ergebnis auf der Giesinger Anzeigetafel als ein 6:0?
Ja, es musste so kommen. Ich habe mich fast ein bisschen geärgert im Nachhinein, weil wir haben ja unser Logo damals entworfen, als wir den Podcast gestartet haben. Und da haben wir dieses fiktive Ergebnis von 4:0 auf der Anzeigetafel gehabt, weil wir gesagt haben, natürlich 6:0 wäre natürlich 60 und so, das wird wunderbar passen. Aber das war uns dann doch ein bisschen zu unrealistisch. Ja, es war uns ein bisschen zu unrealistisch. Tja.
Wir können ja mal ein Voting starten. Sollen wir das Logo nochmal anpassen? Können wir ja nochmal.
Können ja Rebranding machen.
Ja.
In der Sommerpause dann.
Wenn ihr dafür seid, in der Winterpause, in der Sommerpause, ob dass wir da unsere Anzeigetafel auch umstellen, lasst es uns wissen. Wir sind dafür Input immer zu haben. Nein, lass uns mal wirklich auf dieses Spiel gucken, denn ich finde ja persönlich, dass das, man kann viel mehr draus ziehen, als nur die pure Glückseligkeit. Denn ich glaube, in diesem Spiel sind sehr, sehr, sehr viele Erkenntnisse oder Tendenzen zu sehen. Wenn wir uns mal die Startaufstellung einfach mal angucken, einfach nur wirklich plain. Ich glaube, Michael Köllner und somit auch 60 München haben eine Formation gefunden, die jetzt fürs Erste erstmal nicht mehr umgestellt wird. Denn das hat funktioniert und wir sind wieder beim 4-1-4-1 gelandet. Back und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da gibt's so viele. Da muss man jetzt einfach wirklich so mal so von hinten nach vorne mal durchgehen. Also über Marco Hiller brauchen wir nicht diskutieren. War weiterhin Wahnsinn, der Kerl, wobei wir immer nicht vergessen dürfen, Tom Kretschmer. Na, also dass das auch mal ganz klar ist. Der muss sich halt hinten anstellen, aber auch da haben wir noch einen Bombenrückhalt. So. Jetzt haben wir die Innenverteidigung, die momentan aus Niki Lang und Stefan Salger besteht. Wir haben Stefan Salger in den letzten Wochen durchaus kritisch beobachtet. Der hatte nicht immer seine besten Spiele, hat sich jetzt aber gefestigt.
Ja.
Ist in dieser Form jetzt, also Status quo, würde ich wieder sagen, gesetzt, weil hat sich wieder reingekämpft und die Erfahrung, die er hat, die ist einfach nicht bezahlbar, das passt. Eigentlich würde man ja an seiner Seite Sami Belkahir vermuten, wenn man jetzt so das letzte halbe Jahr zurückguckt. Nein, ich finde, also nichts gegen Sami Belkahir, der ist halt noch nicht wieder auf dem Level nach seiner Verletzung, ist aber ein junger Spieler, diese Schwankungen gibt's. Dafür hat das Hoch gerade Niki Lang und der hat jetzt für meinen Geschmack erstmal festgespielt für längere Zeit.
Der macht es richtig souverän für seine, wie alt ist er, 19, 20? Top, also sowas von unaufgeregt. Und Stefan Salger funktioniert auch wieder besser, was glaube ich auch daran liegt, dass er mit Dennis Dressel und Daniel Wein zwei Leute vor sich hat, die ihm schon so ein bisschen den Rücken frei halten. Er muss nicht mehr so oft ins Tempo gehen in der Rückwärtsbewegung, was glaube ich sein Hauptproblem ist. Das haben wir oft gesehen, dass er irgendwie überrumpelt wird, überrannt. Diese Aktionen hat er nicht mehr so. Er kann jetzt wirklich den Fels in der Brandung spielen und das ist das, was ihm liegt.
Ja, Total.
Und ich finde, da hat Michael Kölner auch taktisch eben den genau richtigen Kniff gefunden, um Stefan Sauger in seiner Individualität zu stärken.
Bin ich komplett bei dir. Wenn wir jetzt auf die Rechtsverteidigerposition gehen, und eigentlich möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal aufstehen und applaudieren, weil ja, er wird gelobt und dann macht er mal einen Fehler, dann wird wieder kritisiert, aber dass man einfach nicht vergessen darf, dass Jannik Deichmann einfach eigentlich nicht für die Rechtsverteidigerposition geholt wurde. Aber der macht seit Wochen einen Bombenjob, und wie der sich Wahnsinn, gegen Schalke aufgerieben hat, dann waren wir ja beide schon so besorgt, oh mein Gott, hoffentlich fällt er nicht länger aus. Dann kann er doch spielen gegen Freiburg und wieder ackert der wie ein Bekloppter, als würde es um die nächste Pokalrunde gehen. Also ganz ehrlich, ich habe keinen Hut auf, aber ich ziehe kurz meinen Kopfhörer vor Jannik Deichmann und seiner derzeitigen Form.
Er hat sich, das spiegelt sich in seinen Leistungen ja auch wieder, er hat sich wirklich reingearbeitet in diese Rolle. Er hat gesagt, ich nehme das jetzt an und ich steigere mich von Spiel zu Spiel. Ich weiß, ich bin nicht der gelernte Rechtsverteidiger, aber ich kann das lernen. Und er hat es wirklich jetzt am offenen Herzen sozusagen gelernt, da auf der Rechtsverteidigerposition zu operieren. Gigantische Steigerungen in den letzten Wochen. Sein größtes Manko ist immer noch die Rückwärtsbewegung. Da finde ich ihn teilweise vom Stellungsspiel her komisch. Er orientiert sich oft sehr viel, also sehr zur Mitte irgendwie. Ich weiß, vielleicht gehört das auch zum Plan. Aber da ist oft schon sehr viel Platz auf seiner Seite. Aber was er in den letzten Wochen überragend macht, ist das Vorchecking. Also da ist er wirklich, das ist richtig, richtig gut. Und er schaltet sich offensiv viel mehr ein. Er fordert die Bälle, er erkämpft sich die Bälle, um eben gar nicht so in diese Duelle im Rückwärtsgang zu kommen, sondern vorher einfach den Ball abzufangen, funktioniert überragend. Also ist wirklich die Überraschung der letzten Wochen vielleicht, dass der da so reingewachsen ist, weil er hatte ja wirklich Probleme am Anfang. Aber jetzt top.
Und man muss sagen, er hat seinen Offensivdrang natürlich, weil er eigentlich aus dem rechten Mittelfeld kommt. Aber den will ihm auch keiner nehmen, weil ganz ehrlich, so wie der den Außenbereich da beackert, das ist schon groß. Und jetzt sind wir in der tollen Position, und der Löwe ist in der tollen Position, dass Marius Wilsch schön langsam wieder fit wird. Ja. Und ganz ehrlich, Konkurrenz belebt das Geschäft. Also
eben.
Über das Thema Luxusprobleme können wir gleich nochmal ein bisschen mehr reden, aber wie gesagt, Jannik Deichmann, top. Linksverteidigerposition, da fällt ja momentan Philipp Steinhardt aus. Das ist der ewige Steinhardt. Der ist der Fels in der Brandung dort links hinten. Jetzt haben wir ein neues Felschen in der Brandung, aber eigentlich so neu ist es gar nicht. Fabian Greilinger, der hat da schon das ein oder andere Mal ausgeholfen auf dieser ungewohnten Position. Man ist immer wieder überrascht, wenn dieser Joker gezogen werden muss. Aber Angst und Bange braucht einem eigentlich nicht werden. Auch bei einem Fabian Greilinger nicht. Und der hat seine Chance genutzt.
Ja. Ich habe das vor ein paar Folgen schon gesagt. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Fabian Greilinger, weil er ein Typ ist, der sich einfach nicht scheißt. Das hat auch Michael Kölner irgendwann mal gesagt. Er mag diesen Greilinger einfach, weil er sich nicht scheißt, weil er unbekümmert ist. Und das hat er jetzt wieder gezeigt. Er ist offensiv, finde ich, sogar einen Tick stärker als Philipp Steinhardt auf der Position. Aber auch defensiv wirklich hoch solide. Und dann macht er das Tor, das wirklich auch gut herausgespielt ist, wo er selber mit dem Doppelpass quasi sich in Szene setzt. Also ja, das ist wirklich, du musst wirklich von Glück reden, solche Spieler zu haben, die du einfach reinstellen kannst, wenn es brennt. Und der macht da hochseriös seinen Job. Und ist ja auch erst, ich glaube, mit dem Alter bin ich immer
21, oder? Fabian Greilinger ist 21 und kurz nachgehakt, Niki Lang ist 19.
Wahnsinn. Also umso höher ist das zu bewerten, wie die da hinten abgeliefert haben.
Und Jannik Deichmann 27, bestes Fußballeralter. Muss man jetzt auch nochmal dazu sagen vielleicht. Und Stefan Sauger 31. Ein Name, der jetzt auch schon gefallen ist. Und ich werde nicht müde, es zu sagen, dass er zu meinen Lieblingsspielern gehört, weil er so auffällig, unauffällig und zugleich unwahrscheinlich wichtig ist, und das ist Daniel Wein. Mein Gott, ganz ehrlich, ich freue mich wie ein Schnitzel, dass er wieder da ist, dass er fit ist und dass er sich in diese Mannschaft wieder reingekämpft hat und gezeigt hat, ich gehöre da auch hin. Und diese Sechserposition, die er jetzt spielt, das ist der alte absolut der alte und vielleicht sogar noch bessere Daniel Wein, wie wir ihn bisher im Löwentrikot gesehen haben. Ich muss an diese Lobeshymne jetzt einfach mal spielen und sagen, in vino veritas, er zeigt, wo die Wahrheit liegt, nämlich auf dem Platz.
Was sich mit ihm auch extrem verbessert hat, sind die Standardsituationen. Mhm. Die waren echt zum Vergessen lange. Jetzt haben wir zwei Tore nach Ecken erzielt, beide Male Daniel Wein, der Vorbereiter. Wenn ich mich richtig, also das erste war auf jeden Fall Daniel Wein, der die Ecke von rechts bringt.
Ja, das war der auch, also sowohl Lex als auch, ja. Bär,
quasi
das waren beide
Duplikat,
Ecken von Daniel Wein, genau.
Dann der Freistoß gegen Schalke, den er, wo er Fährmann zur Glanzparade zwingt. Also da ist schon wieder sehr viel mehr Gefährlichkeit da, was Standards angeht. Und das war vielleicht auch das große Manko in den letzten Wochen oder der große Unterschied auch zur letzten Saison. In der letzten Saison haben sie viele, viele Tore über Standards erzielt, auch in der Saison davor. Und die waren halt wirklich in den letzten oder in den Wochen vor Schalke, sage ich jetzt mal, waren die wirklich ja unterirdisch teilweise. Also gerade Quirin Moll war da, wo ich mich immer gefragt habe, wieso geht der jetzt zur Ecke raus, wieso tritt der die Standards? Und da ist ja Daniel Wein ist da einfach eine Klasse besser.
Ja, und zwar egal wo, ob das die Eckfahne ist, ob die Strafraumkante ist oder ob das mal aus dem Halbfeld ist. Ich finde Daniel Wein noch immer als einen der, oder ich schätze ihn als einen der unterschätztesten Löwenspieler ein. Ja. Aber das, warum auch nicht?
Weil er aber selber auch kein großes Theater macht um sich selber. Der macht seine Arbeit und gut ist.
Total.
Den sieht man auch sehr selten bei Interviews oder so. Der hält sich einfach zurück. Der weiß, was seine Rolle ist in der Mannschaft. Der hat intern sicher ein riesiges Standing. Aber nach außen, er ist ruhig, bescheiden und ist auch gut so.
Genau, so ist es. Und ich glaube auch, dass insgesamt, also er ist ja ein Arbeitstier. Ich glaube auch, dass er auch trotzdem noch nicht ganz bei 100% ist. Diese zwei Auswechslungen gegen Schalke war da eindeutig kaputt. Gegen jetzt Freiburg 2 nach 70 Minuten. Also ja, da stand es dann aber auch schon, glaube ich, 6-0, glaube ich, bei seiner Auswechslung. Da ist er nach 80 Minuten rausgegangen. Das war dann einfach, man muss es jetzt nicht noch weiter treiben. Also da, ich glaube, da ein paar Prozent mehr sehen wir da auch noch. Aber das ist schon wirklich, also wenn er das Niveau von jetzt hält, ist es schon wunderbar. Ja. So, und jetzt finde ich, kommen wir zu einem Duo. Ganz ehrlich, also damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet in den ersten 10 Spielen. Das Duo heißt Bea Dressel im zentralen Mittelfeld. Weil Marcel Bär haben wir entweder gesehen als hängen oder haben wir erwartet als hängende Spitze oder vielleicht mal als Außenstürmer, was wir ja auch schon gesehen haben, oder in einer Doppelspitze. Aber jetzt so, ich sag mal, als verkappter Achter-Zehner eher nicht, aber ja. Dennis Dressel und Marcel Bär ergänzen sich für meinen Geschmack überraschend gut. Also da bin ich wirklich ein bisschen baff. Also man muss jetzt vorsichtig sein, das sind jetzt die Lehren aus den letzten 2-3 Spielen, aber diese Tendenz finde ich bemerkenswert.
Das stimmt, ja. Also auch Marcel Bär hat sich gemacht. Dennis Dressel war auch am Anfang ein bisschen mit Licht und Schatten.
Ich glaube, ich musste diesen Darmstadt-Wirbel auch erstmal aus dem Kopf kriegen.
Klar.
Also das ist ein junger Spieler, dass das nicht ganz spurlos an einem vorbeigeht, hat er ja sogar selber zugegeben. Ist vollkommen natürlich, aber jetzt hat man das Gefühl, er hat sich davon befreien können.
Ja. Ja, und auf der Achterposition ist Dennis Dressel einfach am besten aufgehoben. Er ist kein klassischer Sechser, hat er ja auch oft gespielt, aber er ist schon eher der Achter, ja. Auch natürlich defensiv sicher damit ab, aber er ist schon in erster Linie ein Gestalter, kein Zerstörer.
Bei Dennis Dressel finde ich es immer so faszinierend, weil er ist ja an sich so eher schlaksig. Dafür hat er aber eine Bombentechnik.
Wahnsinn, ja. Also mit einer der besten Fußballer der dritten Liga.
Ja.
Das muss man einfach sagen. Also was Ballverarbeitung angeht, was die Übersicht, den Blick fürs Spezielle angeht, das ist schon bei Dennis Dressel sehr, sehr ausgeprägt. Mhm. Deswegen ja kein Wunder, dass er irgendwie in der zweiten Liga fast auf jedem Einkaufszettel steht. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht verhindern lassen, dass der irgendwann mal nach Höherem strebt.
Eher nicht. Unser Nebenmann, Marcel Bär, liest sich jetzt auch gut, 12 Spiele, 3 Buden, also der kommt langsam, er macht Punkte. Auf eine Vorlage muss er noch warten. Einen Volltreffer hat er aber zusätzlich noch gelandet. Das haben wir jetzt auch rausgefunden. Wir gratulieren Marcel Bär ganz herzlich zum kommenden Nachwuchs.
Ja, da gab es eine Beruption anscheinend. Ja. Nicht nur auf dem Platz. ich glaube, das Tor tut ihm gut. Natürlich auch private Glücksgefühle sind immer gut für die Leistung. Und er hat sich, ich habe eine Szene aus dem Freiburg-Spiel in Erinnerung, das war kurz vor seinem Tor. Da war einmal sehr, sehr gut postiert und hätte dann, wenn er denn den Ball bekommen hätte, nur noch einschieben brauchen. Ich glaube, da ist er ist da alleine aufs Tor zugelaufen, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wäre er quasi der Mitgelaufene gewesen, der dann einfach nur einschieben hätte müssen. Und er hat sich fürchterlich darüber geärgert, beim Stand von 4-0 oder so, oder 3-0. Also das Spiel war eigentlich entschieden. Der wollte unbedingt sein Tor und er hat es dann auch bekommen und wird ihm gut tun.
Absolut. Ja, wir haben gesagt, es hat eine B-Eruption und wir haben die Lexplosion. Denn bei Stefan Lex ist jetzt aber so dermaßen der Knoten geplatzt. Und ganz ehrlich, ich freue mich unbandig für den Kerle.
Oh ja.
Der hat's so verdient. Und ich finde, bei jedem seiner Treffer in den letzten Tagen hast du es ihm angesehen. Und ja. Ich habe ehrlicherweise schon auch das Gefühl, dass die Fangemeinde sich unbandig für ihn freut, weil man eben weiß, dass er, wenn er nicht für 60 spielen würde und kein Profifußballer wäre, dann wäre er unter der Anzeigetafel und würde mal lauthals mitkrakehlen.
Ja. Ja, man hat ihm gerade beim 1-0, finde ich, ist sehr viel aus ihm rausgebrochen. Hat er ein bisschen so in die Bande geschlagen mit dem Fuß, weil er, ja, da musste einiges raus. Und wer Stefan Lex kennt, der weiß, dass er eigentlich ein sehr introvertierter Typ ist, der gar nicht groß, ist kein großer Redner, kein großer, ja, zeigt nicht viel Emotionen, aber da musste, glaube ich, einiges raus. Und ein Stefan Lex in Topform, wie er momentan ist, ist halt in der dritten Liga ein Pfund oder ein Faustpfand, wie Günter Gorenzel immer so schön sagt über die Fans. Also da, ja. Das ist wirklich, wenn du so einen in der Mannschaft hast, dann ja, Gnade dem Gegner.
Mhm. Auch wenn er auch auf der linken Seite mehr auf Biancardi, ganz ehrlich, ich habe ein kleines Problem mit ihm. Der hadert manchmal ein bisschen zu viel mit sich selber, weil er weiß, was er kann. Und wenn man was nicht hinhaut, dann hadert er eher, als dass er nochmal schnell zurücksprintet und vielleicht einen kleinen Lapsus ausbessert. Deswegen, ich finde ihn einen super Fußballer und er tut 60 saumäßig gut, seitdem er da ist. Und auch trotz gewisser Anlaufschwierigkeiten, aber er ist ein super Typ. Aber das ist das große Aber so ein bisschen.
Genau, er hadert aber zu Unrecht aus meiner Sicht, weil er probiert ja Dinge, die andere nicht probieren würden. Also er hat immer, der Pass auf Kevin Godin zum Beispiel zum 6-0, war ein überragender Ball. Den würden andere so nicht spielen.
Ja.
Und natürlich, wenn du was probierst, was halt außergewöhnlich ist, dann ist es auch, dann musst du mit einpreisen, dass es halt mal nicht funktioniert. Wenn aber der funktioniert, der einer von 10 oder so, dann reicht es. Weil dann sagst du, boah, was für ein Ball.
Mhm.
Also da wird ihm keiner irgendwie auf den Deckel geben, weil er jetzt einen Ball probiert oder einen Pass in die Schnittstelle, der halt dann vielleicht einen Meter zu steil ist oder was weiß ich. Das wird ihm keiner übel nehmen.
Nein.
Deswegen muss er da ein bisschen, ja, er muss sich da selber, er darf sich da selber nicht so hart beurteilen.
Genau so sehe ich das auch. Und vorne ist der Mann endlich wieder zurück, so gut wie in seiner alten Form oder wie wir ihn letztes Jahr hochgejubelt haben, zu Recht hochgejubelt haben. Sascha Mölders ist zurück und ja, also wenn man jetzt mal so seine Bilanz anguckt aus den letzten drei Spielen in der Liga oder wenn man das Pokalspiel noch mitnehmen, aus den letzten vier Spielen 2 Tore, 3 Vorlagen, ja, das lässt sich sehen, der Kapitän ist wieder da.
Er ist vor allem zurück auf seiner alten Position.
Aber und du redest nicht von der Couch.
Nee, keine Couch, keine Wurstsemmeln. Nur auf den Platz bezogen. Er ist wirklich der Zielspieler, der er letztes Jahr war. Einfach der unumstrittene Mittelstürmer, der, auf den sich alles fixiert. Und nur so funktioniert Sascha Mölders.
Ja. Er hat seine alleinige Neunerposition zurück.
Genau.
Aber jetzt wieder in einer Kombination aus neuen Kräften wie Marcel Beer und eben arrivierten Kräften wie Lex, Biancardi oder Dressel.
Ja.
Und jetzt haben wir, glaube ich, jetzt sehen wir, wie die Mannschaft wirklich funktionieren kann und wie es laufen kann. Weil diesen Schwung jetzt aus dem Sieg gegen Schalke und auch aus diesem Torfestival gegen Freiburg 2, den kann man jetzt schon mitnehmen. Also du siehst, was die Mannschaft kann, und ich glaube, da hat sich jetzt was gefunden. Das muss ich ganz deutlich sagen. Wenn man sich jetzt mal die Gesamtbilanz von Sascha Möllers anschaut in dieser Saison, 16 Pflichtspiele, 4 Tore, 4 Vorlagen, das ist schon ordentlich. Ja, also wollen wir da mal auch die Kirche im Dorf lassen. Das passt so.
Man muss aber auch jetzt, das war ein Gedanke, den ich hatte vor ein paar Tagen, wir haben uns alle geärgert über diese Corona-Pause, dass halt Waldhof Mannheim die Corona-Fälle hatte und wir nicht spielen konnten, aber im Nachhinein betrachtet war das vielleicht genau das Richtige, um einfach nochmal, sie hatten ja eigentlich dann 3 Wochen spielfrei, kann man sagen, ja, der Toto-Pokal war dazwischen, aber das war ja alles so, ja, ein Toto-Pokal ist halt nicht der DFB-Pokal, und da gab es, glaube ich, einfach viele, viele Möglichkeiten, Dinge nochmal neu vielleicht zu justieren, nochmal neu einzustudieren, auch an der Fitness noch zu arbeiten. Und die letzten 3 Spiele, ich nehme auch das Saarbrücken-Spiel mit rein, weil das echt gut war, haben, glaube ich, bewiesen, dass es vielleicht die Pause zur richtigen Zeit war.
Ja, ich denke schon. Kann man natürlich jetzt mit Blick zurück natürlich gut sagen. Aber wir haben ja schon so ein bisschen spekuliert gehabt, und die Anja, glaube ich, hat das ja auch gesagt, so ein bisschen, warum kann, das kann doch auch eine Chance sein. Ja, und so wie es jetzt aussieht, wurde diese Chance genutzt. Jetzt schauen wir aber bitte trotzdem nochmal ganz kurz auf die Bank. Ja, weil klar kann man sich jetzt darüber freuen, dass sich deine Formation gefunden hat, und das ist sehr, sehr wichtig jetzt, bis zum Jahresende vor allem. Also jetzt heißt es wirklich Punkten, Punkten, Punkten. Aber es gibt natürlich in Anführungszeichen, und das ist, meine ich jetzt wirklich in Anführungszeichen, auch so ein paar Verlierer. Maxim Gressler brauchen wir jetzt nicht mal, das ist ein Jungspieler, der wird seine paar Einsätze machen, aber passt. Semih Belka hier ist zwangsweise für mich so ein kleiner Verlierer, den hat halt seine Verletzung einfach ausgebremst, und jetzt muss er halt aus sich in der zweiten Reihe beweisen und wieder Werbung für sich machen. Marius Wilsch, müssen wir gucken, letztendlich, er ist jetzt wieder im Kader, das ist er trotzdem für mich momentan ein minimaler Gewinner, weil der wird seine Zeit noch ein bisschen brauchen, aber er ist wieder da, er ist eine Alternative. Ja. Den kannst du als Joker jederzeit bringen, von dem her wunderbar. Kevin Gooden, ja, der kommt halt über diese Joker-Rolle momentan nicht raus. Das Tor wird ihm gut tun, und das, wir wissen, dass Michael Kölner viel von ihm hält, deswegen ist Kevin Gooden auch da. Dem geben wir noch ein bisschen Zeit, aber das Tor hat mich für ihn persönlich sehr, sehr gefreut. Quirin Moll wird Status quo an einem starken Daniel Wein nicht vorbeikommen. Das ist einfach so, da ist in der Startformation so halt momentan kein Platz. Nichts gegen Quirin Moll, aber da ist momentan mehr als die Joker-Rolle ist nicht drin. Nathan Wicht, das ist einer für die Zukunft.
Gut, 17.
Also Tim Linsbichler, den wir gerne öfters in der Startformation sehen wollen würden, weil wir ja schon gesehen haben, bei seinen Joker einsetzen, was er kann. Es gibt momentan nur eine Stürmerposition. Und die heißt, die hat halt
aber,
sich Sascha Möllers gekrallt.
Aber du hast halt jetzt einen auf der Bank, von dem du weißt, den kannst du reinbringen, und der bringt seine Leistung, und das ist Gold wert. Und das ist auch der Unterschied zur letzten Saison, wo du halt nur auf Sascha Möllers angewiesen warst, und jetzt kannst du Möllers auch nicht nur beim Stand von 6-0, sondern auch in anderen Spielen einfach mal in der 75. auswechseln. Mhm. Musst du nicht. Möllers kann auch durchspielen, das hat er auch gezeigt. Aber du weißt, du hast einen Tim Linsbichler auf der Bank, der Drittliganiveau hat. Ja. Da haben wir noch dran gezweifelt vor einigen Wochen, aber muss man mittlerweile einfach so anerkennen. Ist ja absolut passender Backup-Stimme.
Ja, vollwertiges Löwenmitglied, wirklich eine stetige Alternative. Und für mich einfach der bisher ganz, ganz große Verlierer der Saison. Und das tut mir wirklich in der Seele weh, weil ich von dem Jungen viel halte. Das ist Erik Talik.
Ja, schwierig, ja. Mir tut er ein bisschen leid, weil ich glaube, er ist ein absolut guter Junge und charakterlich top. Aber ja, wir haben es ja letzte Saison, glaube ich, schon mal gesagt. Er glaube ich, steht sich selber ein bisschen im Weg, weil er nicht das Selbstvertrauen hat, das andere vielleicht haben. Und da ist es natürlich auch nicht förderlich, wenn du die ganze Zeit nur auf der Bank sitzt oder von der Bank kommst, spät. Deswegen, ja, schwierig, schwierig.
Sehr, mal
schauen, wie sich der entwickelt.
Sehr, sehr schwierig. Aber halt mir fest, der Löwe scheint in die Spur gefunden zu haben. Die letzten 2 Spiele machen mehr als nur Hoffnung. Jetzt heißt der nächste Gegner VfL Osnabrück. Da lass uns vielleicht mal ganz kurz auf die Tabelle vorab nochmal gucken, um das Ganze mal wirklich einzuordnen. Wir haben immer versucht, die letzten Wochen so ein bisschen auf die Bremse zu treten und jetzt hier nicht Weltuntergangsstimmung in Giesing ausbrechen zu lassen. Auch wir sind ein bisschen unruhig geworden zwischendrin, weil die Ergebnisse natürlich einfach auch so waren, dass man gesagt hat, uiuiui. Und das Tabellenbild sah natürlich dementsprechend auch nicht toll aus. Ist immer noch nicht berauschend, aber es sieht deutlich freundlicher aus. Aber es kommt auf die Details an. Man kann natürlich sagen, 60 immer noch auf Platz 13. Ja, 60 momentan auch nur einen Punkt vor dem Abstiegsplatz. Ja, wenn man aber mal bedenkt, dass Stand heute zwischen Platz 2, den der VfL Osnabrück inne hat, das sind 24 Punkte, und Platz 17, also dem ersten Abstiegsplatz, das sind 16 Punkte. Meine lieben Freunde, das sind 8 Punkte Unterschied. Diese Liga ist irre. Du hast 2 Siege, bist du oben dran. Du verlierst zweimal, bist du unten drin. Und 60 München mit 13 Saisonspielen, ja eins weniger, das Mannheim-Spiel muss noch nachgeholt werden, aber zusammen mit Waldhof Mannheim, mit den wenigsten Niederlagen, natürlich auch mit den meisten Unentschieden, ja, das ist ein anderes Thema, aber man kann auch einfach jetzt sagen, seit Mitte September ist 60 München ungeschlagen.
Eben, das ist so die Frage des Narrativs. Vor 2 Wochen oder vor einer Woche hätte man auch gesagt, ja, die Löwen, unentschieden Könige der Liga, das sind sie natürlich weiterhin, aber wenn du jetzt, angenommen, du gewinnst gegen Osnabrück, dann heißt es auf einmal, oh, die Löwen, seit Mitte September ungeschlagen, eine der Mannschaften der Stunde dieser Liga und die rollen das Feld jetzt von hinten auf. Also da, in dieser dritten Liga, ja, kann sich's von einer Woche auf die andere komplett drehen.
Absolut.
Und das deswegen, war uns auch bewusst, deswegen haben wir die Ruhe behalten.
Die sollten wir übrigens auch jetzt behalten, trotz aller Freude.
Genau, wir haben jetzt viel gelobt, aber natürlich musst du weitermachen. Ein 6-0 gegen Freiburg 2 ist sehr, sehr schön, aber davon kannst du dir am Ende der Saison nichts kaufen, wenn du die anderen Spiele nicht gewinnst. Aber es geht in die richtige Richtung und so ein Pokalspiel, Flo, du hast es ja gesagt, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert, weil es gibt, wenn du ein großes Pokalspiel gewinnst, dann hast du in der Liga danach oft Hundstage. Also da geht oft nicht viel zusammen, aber es kommt immer darauf an, wo du herkommst. Und es war ja zu sehen, dass die Löwen Potenzial haben. Und jetzt gegen Schalke haben sie selber, glaube ich, gemerkt, okay, wir können das auch auf den Platz bringen. Und deswegen ist es auf jeden Fall, es kann nicht negativ gewesen sein, auf lange Sicht dieses Schalke-Spiel zu gewinnen und vor allem so zu gewinnen, wie sie es gewonnen haben, für den Kopf. Also da wird keiner sich hinstellen und sagen, wir haben Schalke geschlagen, jetzt marschieren wir durch.
Nein.
Sondern im Gegenteil, die haben einfach gesehen, okay, wir haben unsere Probleme, aber wir haben, wenn wir es alle auf den Platz bekommen, dann sind wir eine geile Mannschaft und können auch jeden schlagen. Aber wir müssen es auf den Platz bringen.
Mhm. Und zwar konzentriert und zwar gegen jeden Gegner. Ja. Weil in dieser Liga ist einfach jeder Gegner gefährlich. Und der nächste Gegner ist definitiv gefährlich. Es ist der Absteiger aus Osnabrück. Und die wird man auf keinen Fall unterschätzen. Und Spiele an der Bremer Brücke haben eh so eine spezielle Atmosphäre. Und
das Grünwalder Stadion des Nordens, würde ich es fast nennen.
Oh, okay. Also, okay.
Was immer so an Stimmung rüberkommt. Ich war noch nie da, aber was an Stimmung immer rüberkommt am Fernseher, das ist schon geil. Also es ist ein sehr kompaktes Stadion. Trotzdem, wie viel passen da rein? Müssen wir jetzt schauen. Um die 20.000 hätte ich jetzt gesagt.
16.100.
16.000, ja, also wirklich sehr vergleichbar mit dem Grünwalder. Noch sehr, sehr traditionell alles. Würde ich gerne mal hinfahren, ja.
Mhm. Leider. Aber die natürlich, die Tendenz bei denen nach 2 kleinen Rückschlägen gegen Lautern und Zwickau, bei denen ist die Tendenz natürlich klar nach oben. Die sind momentan Tabellenzweiter, gehören natürlich zu den Aufstiegskandidaten und deswegen volle Konzentration auf dieses Spiel. Unterschätzt wird da niemand, nichts und niemand. Vielleicht mal ganz kurzer Blick auf die bisherige Bilanz zwischen 60 und Osnabrück. 11 Duelle hat es gegeben, 4 Siege für die Löwen, 2 Siege für Osnabrück bei 5 Remis und 18-16 Tore für 60. Bester Stürmer übrigens oder bester Torschütze in diesen Duellen, ein gewisser Benny Laut mit 4 Treffern. Den kann man leider diesmal nicht einsetzen.
Leider.
Auch wenn es die Anja gerne sehen würde, mit Sicherheit. Wir sind jetzt einmal optimistisch. Also mit der Leistung aus den letzten beiden Spielen geht in Osnabrück definitiv etwas. Und deswegen Daumen drücken. Ich glaube, das Spiel kommt sogar wieder im Free-TV, wenn mich nicht alles täuscht.
BR überträgt, ja.
Also ab vor den Fernseher am kommenden Samstag, 14 Uhr. Osnabrück gegen 60 München und Ja, aller guten Dinge sind drei, oder? Aus den letzten drei Spielen dann.
Absolut. Ja, das kann eigentlich nur das Ziel sein. Klar, Osnabrück ist ein anderes Kaliber als Freiburg 2, aber du musst jetzt punkten. Du musst, ich habe es mir ausgerechnet, eigentlich bis zur Winterpause, die ja relativ kurz ist, du brauchst mal mindestens 30 Punkte, um in der Rückrunde eine Chance zu haben, da noch oben anzugreifen. Ich glaube, 7 Spiele sind es noch, inklusive dem Nachholspiel gegen Mannheim bis Weihnachten. Da müssen, jetzt haben wir 17 Punkte, 13 Punkte aus 7 Spielen, eigentlich muss mehr drin sein. Also eigentlich müssen es 16, 17 Punkte sein. Dann kannst du echt...
Wir müssten vorsichtig sein mit unseren Punkteprognosen. Das hat
ja
im September und
Oktober. Ja, also keine Prognose, es ist eher so eine Forderung. Also drunter wird es halt schwierig, da wirklich noch was zu reißen nach oben. Aber ja.
Also ganz ehrlich, diese Liga ist so Wahnsinn.
Ja.
Also deswegen Floskel, denkt von Spiel zu Spiel und schaut erstmal nicht auf die Tabelle, weil die ist sowieso total gaga. Die einzigen, die da vorne einigermaßen stabil wegmarschieren, das ist Magdeburg. Also.
Ja, und auch die stolpern.
Die werden stolpern. Also das soll es ja demnächst mal ein Duell gegen 60 München geben, hab ich gehört.
Tja.
Naja, dauert noch ein bisschen. Freitag, 3.12. So viel dazu.
Ja, schön.
Naht schon. Aber einen Blick müssen wir jetzt noch ein bisschen nochmal, ja, so ein ganz klein bisschen zurückwerfen, aber auch schon ganz weit nach vorne, Stichwort DFB-Pokal. Das Los ist gezogen worden in der ARD-Sportschau und ja, ich glaube, wir hatten so ein bisschen die gleiche Reaktion, lieber Alex. Klingt auf den ersten Blick vielleicht nicht so attraktiv, auf den zweiten Blick doch eigentlich passend.
Passend vor allem, weil wir mit den Kollegen des Karlsruhe-Podcasts recht eng sind, aber auch natürlich, weil es sportlich vielleicht der machbarste Gegner ist in diesem Achtelfinale. Also wenn wir die Form jetzt bewahren, dann sehe ich da schon, also ist kein 50-50-Spiel, aber sagen wir mal 40-60, dann musst du den Heimvorteil noch einberechnen, volles Grünwalder Stadion, Flutlicht, dann sind wir wahrscheinlich bei 50-50. Also absolut die Chance, da ins Viertelfinale einzuziehen, muss man klar sagen.
Absolut.
Und das ist eigentlich die Nachricht, ja.
Genau, und wir wollten uns natürlich ein bisschen wissen, wir gucken jetzt nicht jede Woche nach Karlsruhe, was ist da los? Und deswegen bin ich sehr, sehr happy, denn ein Kollege von mir aus der Arbeit, wir haben täglich miteinander zu tun, ist der Host des KSC-Podcasts, die Wildpackbrudler. Das ist der gute Niklas Schäuble und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, bei dem mal anzuklopfen und mal zu fragen, ja du sag ja mal, wie hat denn die Karlsruher Fanszene oder der Wildpark-Kosmos, sage ich mal, dieses Los aufgenommen und der war natürlich sofort bereit und hat uns interessante Sachen erzählt und was er mir da so verklickern konnte, das hört ihr jetzt. Ja, 60 gegen den KSC, das ist das Duell im Achtelfinale des DFB-Pokals und wie es der Zufall will, lieber Niklas, mein guter Freund und Kollege, wir haben vor einigen Wochen ja mal, waren wir ja auf Dienstreise nach Berlin und da haben wir noch schon ein bisschen so philosophiert, es wäre doch mal notwendig, dass dieses Duell 60 gegen KSC mal wieder stattfindet, am besten fast in der zweiten Liga, jetzt kam uns der Pokal dazwischen, wir freuen uns auf das Duell.
Ja, mega. Ich habe ja schon gesagt, eure Ergebnisse waren ja zuletzt in der dritten Liga nicht so, dass es nach direktem Aufstieg aussieht. Das werdet ihr wahrscheinlich dann nochmal genau unter die Lupe nehmen. Ich hätte mich auf jeden Fall sehr gefreut, wenn wir uns dann in der zweiten Liga sehen, nächste Saison, wenn es bei den Löwen mal wieder klappt mit dem Aufstieg. Aber jetzt sehen wir uns natürlich im Pokal wieder, in Giesing, im Grünwalder. Und da freue ich mich sehr drauf. Das wird ein cooler Abend. Viele, viele Karlsruher Kumpels von mir haben sich schon angemeldet, wollen unbedingt dabei sein in diesem geilen, altehrwürdigen Stadion bei euch da oben in Giesing. Leckeres Bier, gute Atmosphäre, Flutlicht, was will man mehr?
Absolut. Ich würde mal eine Theorie aufstellen. Löwen und Karlsruhe haben denselben Gedanken gehabt bei dem Los. Nicht einfach, aber an einem guten Abend machbar.
Ja, genau, absolut. Also auf dem Blatt für uns vielleicht der leichteste Gegner, den es könnte oder geben könnte. Leicht natürlich nur in Anführungszeichen, denn dass gar nichts leicht ist, dass niemand leicht zu bezwingen ist, hat man, glaube ich, in unserem vergangenen Pokalspiel gesehen. Da haben wir nämlich bei Leverkusen rauskatapultiert aus dem BFB-Pokal. Leicht ist da gar nichts, aber wenn man sich natürlich jetzt die blanken Fakten anschaut oder die Liga-Zugehörigkeit, die aber im Pokal gar nichts zu sagen hat, vielleicht schon. Wir haben auch mal eine kleine Umfrage auf Instagram gemacht. Da kam ungefähr genau das raus, was du auch gerade gesagt hast, Flo. Also du hast hellseherische Fähigkeiten. Die einen sagen machbar, die anderen sagen, boah, nee, dann lieber ein Bundesligist und da überraschen. Ja, aber ich freue mich auf einen offenen Schlagabtausch einfach. Es ist einfach tagesformabhängig. Also wir haben jetzt ja bei Leverkusen rausgehauen und zack gegen Paderborn auf die Fresse bekommen. Es ist einfach, wie es ist. Das weiß jeder. Es ist viel Tagesform. Kicken können beide Teams und wir freuen uns einfach drauf.
Absolut. Lass uns mal ganz kurz einen Blick auf den KSC in dieser Saison werfen. Wenn man die Bilanz sich anguckt nach 12 Spieltagen, könnte man sagen, extrem unentschieden. Also 12 Spiele, 4 Siege, 4 Unentschieden, 4 Niederlagen, 19 zu 19 Tore. Und mehr Unentschieden geht nicht. Und auch da haben Löwen und Wildpark-Kicker ein bisschen was gemeinsam. Dieses Unentschieden ist irgendwie, ja, also es ist also Unentschieden-Duell irgendwie.
Ja, also es ist irgendwie so ein gesundes Mittelding bei uns. Also was mich besonders freut beim KSC ist die Entwicklung der vergangenen Jahre. Es ist natürlich jetzt eine Momentaufnahme, die Tabelle, die du sagst, aber so der Trend, der Allgemeintrend, wenn man jetzt mal sich die vergangenen 5 Jahre anschaut, da geht es eindeutig aufwärts für den KSC. Wir haben mit Christian Eichner und Zlatan Baramovic fantastisches Trainerduo, die jetzt gerade verlängert haben bis 2025 mit einer klaren Philosophie. Davor sind wir unter Alois Schwarz aufgestiegen. Das war immer so sehr, ja, ich will nicht sagen langweiliger Fußball, aber doch sehr defensiv orientiert, hat auch für ihn gesprochen, war erfolgreich, ist aus der dritten Liga mit uns aufgestiegen, schafft man auch nicht einfach so, war halt seine eigene Art. Und jetzt mit Eiche haben wir einfach einen jungen Coach, der dynamisch ist, der Bock hat, der hungrig ist, der will Pressing spielen lassen, der ist mit gar nichts zufrieden, der will immer gewinnen. Und das ist so dieser Trend und diese Entwicklung, die mir einfach gerade trotzdem sehr gut schmeckt, auch wenn das jetzt, ja, ich meine, die einen beschweren sich, vergangenes Jahr waren wir Sechster, jetzt müssen wir Top 5 werden, das halte ich für total vermessen. Die zweite Liga ist ja mega krass, da können wir allein nochmal eine Folge über die zweite Liga machen. Oh ja. Ist ja wirklich, wirklich krass, welche Vereine da mittlerweile mit dabei sind, vom Namen her und auch von den Kadern her und vom Etat her. Und da sind wir halt Mittelfeld und da sind wir gerade und wir müssen uns einfach etablieren. Und wir haben trotzdem eine geile Mannschaft, eine super Truppe, dass wir an einem guten Tag jeden schlagen können. Das sagt Eichner, glaube ich, auf jeder PK in der zweiten Liga, dass wir sogar bei Leverkusen schlagen konnten. Gut, da war viel Glück dabei, aber es war in dem Fall das Glück des Tüchtigen. Und ja, die zweite Liga ist vielleicht auch so ein bisschen wie die dritte Liga. Die ist ja auch eine leichte Wundertüte. Ich verfolge es jetzt nicht mehr so viel, aber wenn ich jetzt mir so gucke, wo die Löwen gerade stehen oder welche Vereine da mittlerweile auch da am Start sind, wahrscheinlich das gleiche in Grün, oder Flo?
Total. Also wir haben schon mal gesagt, diese dritte Liga kann einen richtig wahnsinnig machen. Mit 2 Siegen bist du oben dran, mit 2 Niederlagen steckst du unten drin.
Genau.
Haben wir natürlich auch dieses Thema mit Spielverlegungen. Ne? Es ist nicht alles auf, die Tabelle ist nicht bereinigt. Aber ja, also ne, also irre. Und wir hätten es natürlich auch cool gefunden, an dieser wahnsinnigen zweiten Liga dieses Jahr schon teilzunehmen. Hat ja knapp nicht gepasst, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Schauen wir mal. Wollen wir mal nicht so weit gucken. Da fließt noch ein bisschen Wasser die Isar runter, sagen wir immer so schön. aber du hast ziemlich viele Aspekte gesagt. Der KSC jetzt aufgestiegen in der Saison 18-19. Da gab es ja 2 Duelle mit 60. Jetzt nicht so optimal für den Löwen gelaufen. Aber sei es drum, da seid ihr aufgestiegen. Ihr spielt jetzt die dritte Saison in der zweiten Liga. Und du hast gerade gesagt, die Ersten sagen schon, wir müssen eigentlich aufsteigen. Ich habe schon rausgehört, das siehst du gar nicht so.
Ein vollkommener Quatsch. Also ich meine, dass eine sehr hohe Erwartungshaltung in Karlsruhe herrscht, das war, glaube ich, schon immer so oder das ist lange so, weil halt einfach nur mal immer noch so die goldenen 90er ein bisschen nachhallen. Aber da will ich jetzt gar nicht abschweifen. Nee, man muss es einfach realistisch, sachlich, nüchtern betrachten, genauso wie Eiche, unser Coach, das auch immer nach jeder Partie macht. Also ich habe immer einen mega Respekt davor, wie der auch bei der Niederlage in Düsseldorf, wo wir echt grottig waren, einfach dilettantische Abwehrfehler und der sich einfach hinhockt, die Emotionen abschaltet und sachlich, nüchtern alles analysiert. Und so sachlich, nüchtern muss man einfach auch die letzten 5 Jahre analysieren und das habe ich ja gerade schon gemacht, so im Ansatz. Und es ist einfach eine Entwicklung da, die einfach mir extrem viel Freude an diesem Verein gibt gerade wieder. Also es ist ja nicht nur das Sportliche, auch ein neues Stadion wird gebaut in Karlsruhe, endlich mal. Das hat ja damals schon so Bundesliga-Zeiten hätte bauen sollen. Das ist natürlich lange nicht geklappt. Ja, da entsteht ganz viel. Ich war jetzt auch öfter in Karlsruhe, habe mir das NLZ angeschaut und mir da eine kleine Führung geben lassen. Also da wächst extrem viel zusammen gerade beim KSC. Also auf allen Ebenen, im Verein, aber wie auch sportlich. Und ich finde, wir haben eine klasse Mannschaft. Was uns wirklich, wirklich auszeichnet, ist die Moral. Also ich weiß nicht, ich kann mal ganz kurz Rückblick geben, ohne zu weit abzuschweifen. Wir lagen 4-0 hinten in Paderborn. In der Halbzeit muss es geknallt haben in der Kabine und zack, kommen wir raus und machen ganz schnell 2 Anschlusstreffer, kriegen 11 Meter nicht. Wenn dann das 3-4 fällt, ist alles möglich mit dem Publikum. Also diese Moral, die diese Mannschaft hat, dass sie nie aufgibt, dass sie sich nie aufsteckt und immer weitermacht, das ist was uns wirklich auszeichnet, finde ich. Also ich habe das lange so nicht mehr gesehen bei einer KSC 11. Und ja, deswegen freue ich mich auf einen offenen Schlagabtausch. Ich habe Löwen gegen Schalke auch gesehen. Sogar nicht ganz, aber fast ganz. Und da wart ihr auch voll auf Augenhöhe. Also das war ja wirklich auch ein starkes Spiel von den Löwen, muss man sagen.
Ja, frag mal, wie es uns gegangen ist. Kleine Empfehlung vielleicht auch an dich nochmal, Folge 32 vom Giesinger Bergfest, diese Live-Reportage, das ist wirklich pure Emotion und da hat der Berg gebebt, das kann ich dir sagen.
Ja, das glaube ich. Das hat man aber auch ein bisschen mitbekommen im Fernsehen. Und ja, es wird einfach geil. Ich freue mich drauf. Da treffen einfach zwei Traditionsclubs aufeinander. Es ist eines der traditionsreichsten Stadien in ganz Deutschland, glaube ich. Und ja, das wird super. Das wird einfach ein schöner Abend für alle Fußballnostalgiker. Aber ich freue mich da auch sehr drauf. Auch für uns beide ja quasi um die Ecke. Wir wohnen ja auch nicht so weit weg von hier. Von daher ist es natürlich vorprogrammiert und im Kalender schon fett rot angemalt.
Absolut. Und dann wird's, sowas können wir ja schon mal vorab ankündigen, es wird definitiv noch ein schönes Crossover im Vorfeld dieses Duells dann im Januar geben. Also die Wildparkbrudler und das Giesinger Bergfest auf alle Fälle, da wird nochmal zerpflückt in
spanischer
Stammtischmanier. Also das muss ja eigentlich sein. Das geht.
Da lassen wir erst die Kronkorken knallen und dann machen wir eine schöne Folge.
Genau so. Aber was mich ganz interessant finde in diesem Zusammenhang jetzt, das klingt wirklich so, dass bei 60 und auch bei Karlsruhe gerade relativ viele Parallelen da sind. Auch dieses Wiederaufleben der Liebe, dass da plötzlich Leute am Start sind, die da wirklich was anschieben. Bei uns ist es Michael Kölner, bei euch ist es Christian Eicher. Das klingt schon so ein bisschen Moral, ne? Dass man sich mit der Mannschaft identifizieren kann, dass man sagt, ihr könnt verlieren, aber wenn ihr alles gegeben habt, ist alles okay. So dieses, ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und du nickst schon die ganze Zeit. Also ich glaube, das ist wirklich ein Treffen auf jeglicher Ebene auf Augenhöhe, was wir da erwarten können. Das wissen wir natürlich, da sind jetzt noch 2 Monate, die da vergehen werden. Aber rein jetzt von den Ausgangspunkten mit der Auslosung des DFB-Pokals, das ist eigentlich ein Bombenlos für beide Teams. Und das kann nur cool werden.
Ja, ich bin auch gespannt, ob man einen Klassenunterschied sehen wird, der ja auf dem Blatt da ist nun mal. Ich weiß es nicht, lass mich einfach mal überraschen. Ich fange jetzt gar nicht an mit Floskeln, sowas wie der Pokalschreibzeug eingesetzte. Das ist auch vollkommener Blödsinn. Es ist nochmal 500 Mal wieder zu kauen. Das haben wir alle schon oft genug gehört. Aber ich freue mich einfach drauf. Also es sind einfach zwei geile Clubs und das wird einfach cool, wenn die aufeinandertreffen. Viele Fans im Stadion, das Ding wird voll sein. Ich bin mal gespannt, wie viele Gästefans da sein dürfen. Freue mich schon sehr auf das Gästekontingent, wenn es raus ist. Also freue mich da schon sehr auf mein Vorverkaufsrecht als Mitglied. Ich hoffe, ich kriege da auf jeden Fall welche. Sonst werde ich alle Register ziehen, dass ich welche bekomme. Und ja, das wird einfach eine geile Atmosphäre, glaube ich. Das Ding wird ausverkauft sein. Dann wird es Dienstag, Mittwochabend sein. Im Januar. Flutlichtspiel eiskalt, aber
höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon genug Glühwein drin, dass uns warm genug sein wird. Und ja, also ich freue mich einfach drauf. Also das wird ein offenes Ding. Das ist für alle ist alles drin. Ihr habt Schalke rausgehauen, wir haben Leverkusen rausgehauen. Was soll ich noch anders sagen? Also ihr gefühlt auch den Erstligisten raustorpediert. Ja, das wird geil. Und natürlich dürfen sich da beide Mannschaften was ausrechnen. Vollkommen klar.
Total. Eine Personalie würde ich gerne noch rausgreifen, denn es gibt bei euch jemanden mit Löwenvergangenheit und das ist Kilian Jakob. Der ist allerdings noch nicht so großartig in Erscheinung getreten. Der ist ja zum FC Augsburg gewechselt, konnte sich in der ersten Mannschaft nicht durchsetzen, war ausgeliehen an Türkgücü, da war er auch eher so ein Drittel der Saison mit dabei, so wirklich im Kader. Jetzt ist er bei euch gelandet. Das hatten wir tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da haben wir uns vor kurzem uns erst gestern in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht. Hey, guck mal, wer da gelandet ist.
Ja, also der ist als Backup gekommen für die linke Seite. Ist ein Linksverteidiger, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das gelernt ist oder nicht. Auf jeden Fall ist Philipp Heise links gesetzt und Kilian Jakob kam da so mehr oder weniger als Backup. Hat aber Anfang gesagt, natürlich will er sich reinkämpfen und sein Ziel ist natürlich nicht, die zweite Geige zu spielen, aber ich glaube, das ist auch vollkommen normal. Kein Spieler, der zu einem neuen Verein wechselt, will sich erstmal hinten anstellen und will sich zeigen. Ich kann jetzt gar nicht so mega viel über ihn sagen, weil so super viel Spielzeit hatte er noch nicht, ist wenn immer mal wieder eingewechselt worden, hat halt viel Verletzungspech und fuchst sich aber rein und steigert sich aber rein. Aber ich glaube schon alleine, dass er bei uns gelandet ist, zeigt, dass er eigentlich jemand ist, der die Veranlagung sicherlich hat, ein guter Linksverteidiger zu sein und ein guter Spieler zu sein. Eiche und Bajramovic, die achten ganz genau drauf, wen sie holen. Der KSC finanziell jetzt ja auch nicht auf Rosen gebettet. Ist ja auch kein Geheimnis, deswegen glaube ich schon,
dass was die zwei Teams parallel haben.
Ja, genau, das wäre dann der nächste Punkt. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch mit Ismek abgeht, da kann man schon auch nochmal eine eigene Folge machen oder wer bei euch gerade da der Geldgeber ist. Aber Leon Laurum, was ich sagen wollte, der wird nicht grundlos verpflichtet worden sein und der wird wahrscheinlich auch noch seine Spielzeit bekommen. Und ich glaube, da braucht vielleicht noch ein bisschen, um sich da einzuleben in das gesamte Mannschaftsgefüge, um dann einfach die Abläufe perfekt zu beherrschen. Und bisher ist er noch nicht sonderlich groß in Erscheinung getreten. Sobald Philipp Heise aber mal was passieren sollte oder er gelb gesperrt sein sollte, Gott bewahre natürlich, dass ihm irgendwas passiert oder er verletzt ist, denke ich, dass wir da einen talentierten Backup haben hinten drin, der einfach auch viel Verletzungspech hatte und der hoffentlich jetzt eine Weile gesund bleibt.
Das hoffen wir natürlich, also auf alle Fälle in diesen Zeiten. Also verletzungsfrei bleiben, bitte auch infektionsfrei bleiben. Na, müssen wir immer eigentlich in jeder Folge nochmal betonen. Es geht ums Sportliche, ja, aber Gesundheit steht über alles. Niklas, mein Guter, ich sag Dankeschön für dein kleines Gastspiel hier beim Giesinger Bergfest, dass du uns mal in den Status Quo des KSC hast mal so ein bisschen eintauchen lassen. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, der Deal steht, Bruttler und Bergfest dann im Januar im Vorfeld dann nochmal richtig ausführlich. Aber bis soweit erstmal Dankeschön an Niklas von den Wildpark-Bruttlern. Vielen Dank.
Sehr gerne, wir hören uns. Hau rein, ciao.
Ja, nicht gerade uninteressant, was uns der Niklas so erzählt hat, oder, mein lieber Alex?
Ja, vor allem sehr sympathisch. Also mit dem können wir gerne mal ein Bier trinken, dann im Januar, Mitte Januar. Oder einen Glühwein in dem Fall. Spätestens. Allerspätestens. Du wirst wahrscheinlich öfter mit ihm Bier trinken. Aber nee, also, und übrigens, genau, Niklas Schäuble und ich, wir haben parallel in Passau studiert, sogar den gleichen Studiengang. Wir hatten wenig miteinander zu tun, aber gesichtsweise ist er mir in Erinnerung geblieben. Und
ach, diese Fußball. Ja,
man sieht sich immer zweimal im Leben. Oder aha, in dem Fall hört sich immer zweimal im Leben. Aber ja, nette Geschichte.
Vor allem, das ist das Spannende, wie ich finde, dass es nicht nur zwischen uns beiden, mein lieber Alex, dieses gleiche Bauchgefühl gegeben hat, sondern eben auch in der Karlsruher Fanszene. So dieses, ja, vielleicht ist das für uns vermeintlich leichteste Los, aber verdammt schwer. Ja. An einem guten Tag machbar, an einem schlechten oder an einem nicht ganz so guten ist Sense.
Also ja.
Die Ausgangslage ist so dermaßen gleich und deswegen sage ich ganz klar, das ist ein 50-50-Spiel.
Absolut, kann man so unterschreiben. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, naja, was wäre denn jetzt, wenn wir ins Viertelfinale einziehen würden? Man darf sich diese Gedanken machen, wenn man gegen Karlsruhe spielt, muss man so sagen.
Du denkst hat schon ziemlich weit.
Weil es gibt ja ein paar so Beispiele aus den letzten Jahren von unterklassigen Vereinen, die einfach weit gekommen sind im Pokal. Und ich habe mir überlegt, hat es denen geschadet auf Dauer oder eher nicht? Weil es ja oft so, wenn du dich ins Schaufenster stellst als Verein, naja, dann kannst du halt auch, kann es halt sein, dass jemand das Schaufenster einschlägt und dir alle Wertgegenstände stiehlt, sozusagen.
Okay.
Ja. Aber ich habe so die Halb- oder Viertelfinalisten der letzten Jahre mal so angeschaut, da war Saarbrücken dabei. Rot-Weiß Essen, das jüngste Beispiel, auch Arminia Bielefeld vor ein paar Jahren mal als Drittligist im Halbfinale gewesen. Und man muss sagen, den Vereinen hat es auf Dauer allen nicht geschadet. Saarbrücken ist dann auch aufgestiegen, Arminia Bielefeld ist dann auch in die Bundesliga durchmarschiert. Rot-Weiß Essen wird, schauen wir mal, vielleicht in die dritte Liga auch aufsteigen. Die sind auch wieder ganz gut unterwegs in der Regionalliga West. Wie gesagt, also das kann dir nicht zum Nachteil gereichen, sowas. Du nimmst Geld ein, Geld, das du in der Liga so nie verdienen würdest. Das sind Summen, das ist jetzt schon eine 500.000 Euro, da kannst du einfach in der Winterpause theoretisch den einen oder anderen noch holen. Ich sag nur Robin Ungerath, der ja
zuerst gehört schon, beim Bergfest.
Ja, genau. Ja. Den kannst du da den kannst du 3 Jahre damit zahlen mit 500.000 Euro. Wenn es reicht.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es anscheinend darüber noch keine detaillierten Gespräche gegeben hat über Wintertransfers. Hm. Mich beunruhigt das persönlich überhaupt nicht, denn dieses Geld kam jetzt vor einer Woche rein. Und jetzt hat man noch wirklich ein bisschen Zeit, sich zu überlegen, macht man was? Wenn ja, was? Macht man es für die Mannschaft? Macht man es in Sachen Infrastruktur? Also mir ist da nicht Angst und Bange. Und Schnellschüsse sollte man sowieso nicht setzen. Also von dem her.
Also da, glaube ich, sind wir auch gebrannte Kinder, was finanzielle Schnellschüsse angeht. Boah, bei den Löwen. Deswegen am besten in Steine und Beine investieren, wie es immer so schön heißt.
Boah, ganz ehrlich, wir müssen jetzt bald auch ein Bergfest Phrasenschwein oder was wir auch immer haben irgendwie einführen. Ich glaube, wir müssen uns beide ein bisschen bremsen.
Ja. Wir machen einfach ein Spendenkonto. PayPal-Spenden nehmen wir sowieso an. Wir nehmen einfach wenn ihr uns Spenden schickt unter Betreff Phrasenschwein, dann legen wir das auf die hohe Kante und werden wir das irgendwann mal, wenn der Betrag zusammen ist, ans NLZ spenden oder wo auch immer hin. Ist doch ein guter.
Und
wir werfen natürlich auch was rein für jeden Schmarrn, den wir erzählen.
Wobei Gott, da müssen wir langsam echt aufpassen. Ja. Hoffentlich zählt nicht jemand mal die letzten 32 Folgen nach, wie viel wir da rumgeschwurbelt haben. Na,
Dann kommt das Freibier noch dazu, was ich vielen schulde.
Ja.
Letzte Anmerkung vielleicht von mir noch, weil wir doch schon sehr lange jetzt da sind. Ich kann nur das Interview von Spox mit Michael Kölner empfehlen. Mhm. Die Kollegen Filippo Cataldo und Jochen Tittmer haben das geführt. Wirklich ein sehr, sehr lesenswertes Interview. Auch natürlich, weil Michael Kölner ein sehr dankbarer Interviewpartner ist, aber weil das Gespräch einfach sehr gut geführt ist. Und er sagt sehr viele interessante Sachen. Zum Beispiel, ihm geht es als Trainer gar nicht darum, irgendwie deutscher Meister zu werden oder die Champions League zu gewinnen, sondern wenn am Ende nach 10, 15 Jahren oder nach 5 Jahren ein ehemaliger Spieler zu ihm kommt und sagt, Herr Kölner, Sie haben mich in Ihrer Zeit ein Stück besser gemacht oder auch zu einem besseren Menschen gemacht, dann reicht mir das. Und so eine Aussage, die Michael Kölner, glaube ich, ganz gut beschreibt. Und das ist, ist auch keine Koketterie von ihm, sondern das meint er so. Mhm. Also man kauft ihm das ab.
Absolut.
Also er erzählt auch zum Beispiel, wie er beinahe in Swansea gelandet wäre. da ist dann dran gescheitert, dass er innerhalb von 24 oder 48 Stunden kein Trainerteam zusammenbekommen hat. Alex Schmidt wäre dabei gewesen als sein Co-Trainer, aber an anderen Schrauben hat es dann wahrscheinlich noch gefehlt. Deswegen ist es nicht zustande gekommen und wenig später ist er dann bei den Löwen gelandet und vielleicht hat es so kommen müssen.
Es hat so kommen müssen. Aber wirklich absolute Leseempfehlung, also klickt mal auf bei den Kollegen von Spox rein. Das Interview ist dann über die Suche, denke ich, relativ leicht zu finden oder soll ja auch Suchmaschinen geben auf dieser Welt. Ne?
Ja, und wir verlinken es in den Shownotes. Das ist echt das Einfachste.
Siehst du, da zerlegt es mir gleich den Stift. Unglaublich.
Tja, da geht dir der Stift.
Ja, das ist dann auch das Zeichen, dass wir den Deckel drauf machen auf Bergfest-Folge Nummer 33. Ganz ohne Schnaps, aber mit ganz viel positiven Gefühlen. Und wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram. Da dürft ihr uns folgen.
Auch gerne in eurer Podcast-App folgen, bewerten. Gerade bei Apple Podcast, wenn ihr mal 2 Minuten Zeit habt, gerne 5 Sterne hinterlassen. 4 reichen uns auch, aber am besten natürlich 5. Jede Bewertung hilft uns weiter.
Genau so ist es. Und unter anderem auf unseren Social Media Kanälen findet ihr auch Fotos eines gewissen Micky Beisenherz. Liebe Grüße an dieser Stelle. Oh, ja. Das Trikot steht ihm extrem gut.
Ja, wenn es einer tragen kann, dann ihr. Ja. Also das ist schon ein sehr schöner Mann in einem sehr schönen Trikot.
Mhm. Hashtag.
Und er hat es gleich eingeweiht auf dem Fußballplatz.
Ja.
Hat er dann noch gepostet. Er hat 8-4 gewonnen mit seiner Freizeitmannschaft. Also läuft auf jeden Fall.
Absolut. Also liebe Grüße an Micky Beisenherz. Gern geschehen. Bergfest macht's möglich. Ich habe schon gesagt, Facebook, Twitter, Instagram, Podcatcher haben wir auch gesagt. Und schaut doch gerne mal auf giesinger-bergfest.de alle Infos zum Podcast zu uns und wie man uns, wenn man denn möchte, auch supporten kann. Liebe Grüße an Anja an dieser Stelle. Wird Zeit, dass du mal wieder in der Formation hier mit dabei bist. Und danke, Alex, dass zumindest du mich nicht allein gelassen hast am heutigen Abend.
Ja, danke dir, Flo. Es wäre ein einsamer Dienstagabend geworden.
So ist das. In diesem Sinne, bleibt's gesund, bleibt's uns treu und bleibt's vor allem eins. Löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.